bitte sein darf, besonders im Gottesdienst. Wie schon gesagt wurde, es liegt schon viele Jahre zurück. Da war ich einige Male hier, habe an Gottesdiensten gepredigt und unter anderem, was mich erquickt, dass ich sehen darf, eine ganz neue Generation Leiter und Leiterinnen wird vom Herrn zugerüstet und eingesetzt. Und darüber bin ich sehr froh und zu schauen, wie es mit der Gemeinde weitergeht, vorwärts geht, aufwärts geht. Und ich traue, dass auch diese Lehrpredigt dazu noch was beiträgt. Mit dem Thema Zeichen und Wunder befasse ich mich schon ganz viele Jahre und bestimmt viele von uns auch. Und vielleicht das Anliegen, was wir haben, Herr, wir möchten noch mehr Zeichen und Wunder hier in unserer Gemeinde erleben oder in unserem eigenen Leben erleben. Und seit vielen Jahren befasse ich mich damit und schaue, was für Prinzipien gibt es in der Bibel, vielleicht Schlüssel oder Erkenntnisse oder Prinzipien und auch, dass man diese anwenden kann in dem eigenen Leben. Und über einen langen Weg bin ich dazu gekommen, dass ich feststellen durfte, eines der möglichen, sag mal, Grundlagen oder Befähigungen, die der Herr für uns hat, stehen im Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. Dann würde ich am liebsten sehr viel über Gottes Herrlichkeit sagen, aber das könntet ihr euch schon vorstellen. Das Thema Gottes Herrlichkeit ist ein so umfangreiches Thema im Alten Testament und im Neuen Testament. Und von daher ist es auch gut verständlich, dass in den vergangenen 10 Jahren, seitdem ich jetzt in Deutschland und in der Schweiz bin, sind jetzt eine ganze Anzahl Seminare entstanden, die sich alle mit diesem Thema Gottes Herrlichkeit befassen oder schauen, was ist die Auswirkung davon bei uns in unserem Leben. Und so werde ich für heute nur einen Gedanken herausgreifen, aber vorweg möchte ich noch mit uns beten. Vater, ich danke dir für diesen neuen Tag. Danke, Jesus, dass du uns vorangegangen bist und dass du hier auf Erden kraftvoll gewirkt hast, dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für uns Fürbitte machst, dass wir auch in den Fußstapfen, die du uns vorangegangen bist, wandeln dürfen hier auf Erden. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns Offenbarung, Erkenntnis schenkst, die Wahrheiten so zugänglich machst, wie sie für jeden Einzelnen zutreffen und wie sie bei uns ankommen. Und danke, Vater, dass du im Himmel über alles wachst und dass wir auch als ganze Gemeinde und als Einzelne in die Beziehung zu dir gekommen sind, als Gemeinde, als Töchter und als Söhne. Amen. Die Evangelien berichten uns von vielen Zeichen und Wundern, die Jesus tat. Und man könnte das so formulieren, dass die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, die haben uns erklärt, was Jesus getan hat an Zeichen und Wundern. Heilungen, Heilung von Blinden, Lahmen, Tauben, sogar Totenauferweckung und verschiedene Zeichen. Aber das Johannesevangelium hat dann nochmal einen besonderen Ansatz. Im Johannesevangelium werden gar nicht so viele, anzahlmäßig viele Wunder uns beschrieben. Aber das Johannesevangelium gibt uns ein bisschen Einblick, nicht nur was Jesus tat, sondern wie er es tat. So könnte man sagen, wenn man diese Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zusammenstellt, dann hat man ein sehr schönes Bild. Die einen erklären uns in vielen Einzelheiten, was Jesus tat, Berichte, Augenzeuge und vieles mehr, was dort geschieht. Und Johannes gibt uns den Hintergrund, wie tat Jesus das und wie kam es dazu. Als vorbereitenden Vers möchte ich hier nur einen Gedanken aus dem Hebräer 2, Vers 6 bis 9 hervorheben. Hebräer 2, Vers 6. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Also diese drei Verse, Vers 6, 7 und 8 sind ein Zitat, das steht jetzt hier im Hebräerbrief nicht, ist ein Zitat aus Psalm 8. Psalm 8, so die Verse 5, 6, 7 und 8, so in etwa. Er sagt, es hat irgendwo jemand bezeugt, also er hatte wahrscheinlich seine Bibel gerade nicht parat, als er den Brief schrieb, das war der Hebräerbriefschreiber. Es hat also David im Psalm 8 bezeugt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du ihn auch achtest. Du hast ihn ein wenig unter die Engel gekrönt und für heute wollen wir nur ganz kurz das anschauen. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also das nächste Mal dieser Begriff, gekrönt heißt eine Befähigung. Wie ein König oder eine Königin gekrönt wird, wurde Jesus gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Davon wollen wir also dieses mitnehmen. Es ist eine göttliche Befähigung. Und was für eine Art der göttlichen Befähigung? Herrlichkeit und Ehre. Im Buch der Offenbarung gibt es etliche, will ich mal sagen, Listen, wo Gott, der auf dem Thron alleinig sitzt, verherrlicht wird und neben ihm Jesus und verherrlicht wird und dann singen die Engel oder die singen die Heerscharen und ihm ward gegeben Kraft und Macht und Stärke und vieles mehr und dann kommt in dieser Liste vor Herrlichkeit und Ehre. Also Gott, der auf dem Thron sitzt und herrscht, ihm ward gegeben Kraft, Macht, Stärke und vieles mehr und Herrlichkeit und Ehre. Und dem Lamm, das überwunden ward, ihm wird auch gegeben eine ganze lange Liste und es kommt mehrere Male vor, aber in dieser Liste kommt meistens dann noch vor Herrlichkeit und Ehre. Was wir davon mitnehmen wollen, ist Herrlichkeit und Ehre, diese beiden Begriffe zusammengestellt, gehören zu der Höchstform göttlicher Autorität oder wenn du so willst, göttliche Thronesautorität. Und das lernen wir dann im Buch der Offenbarung, dass Gott, dem Allmächtigen auf dem Thron, ihm wird zugesprochen oder zugesungen oder in Lobpreisliedern gesungen, Herrlichkeit und Ehre. Und Jesus wurde gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. So wollen wir nicht das im Einzelnen aufarbeiten, sondern nur sagen, wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und vielleicht das Besondere ist, dass dieser Zuspruch, der hier Hebräer 2, Vers 6 bis 9 aufgeschrieben ist, bezieht sich schon auf die Zeit, als Jesus auf Erden wandelte. Also nicht erst nach seinem Kreuz, Auferweckung, Himmelfahrt und Verherrlichung, sondern während er hier auf Erden war, sagt uns der Hebräerbriefschreiber, wandelte Jesus und er war gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und wir verstehen so viel, wenn wir das Buch der Offenbarung hinzunehmen, das ist die Höchstform göttlicher Autorität. Also was wir hier festhalten wollen, Herrlichkeit und geistliche Autorität, die passen irgendwie in einer besonderen Weise zusammen. Dass also Jesus gekrönt war mit Herrlichkeit und Ehre. Also den ersten Punkt, den wir hier festhalten wollen. Jesus war während seines irdischen Wandels befähigt mit einer Befähigung, die der Hebräerbrief beschreibt als Herrlichkeit und Ehre. Und es war wie eine Krone, dass er geistlich ein König war, obwohl er äußerlich, könnte man auf den ersten Blick sagen, unscheinbar vorkam. Aber geistlich gesehen war er gekrönt als herrschender König. Und womit gekrönt? Herrlichkeit und Ehre. Und so wandelt er umher. Jetzt nochmal. Die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas erzählen uns mehr, was Jesus tat. Und Johannes erzählt uns, wie Jesus es tat. Und ein Beispiel wollen wir heute anschauen. Also der zweite Punkt in dieser Predigt ist, Jesus tat verschiedene Zeichen und Wunder und Johannes in seinem Evangelium berichtet uns nun von diesem Wunder, von der Hochzeit zu Kana, wo Wasser zu Wein verwandelt wurde. Also ich tue das Wunder oder das ganze Ereignis hier nicht durcharbeiten, sondern uns interessiert mehr der Kommentar von Johannes dazu. Also das ganze Johannes Kapitel 2 berichtet uns, dass Jesus mit seinen Jüngern kam zu einer Hochzeit. Und nach hat sich herausgestellt, dass bei der Hochzeit nicht genug Wein ist. Ja, und dann kamen die volle Sorge auch zu Jesus, unter anderem auch seine Mutter, und sagt, sie haben nicht mehr Wein. Nun ist das für uns ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Ich war vor etwas mehr als 3 Jahren auf einer Reise in Israel und wir hatten einen gläubigen Israeli, also ich denke, man könnte sicher einstufen als messianischen Jude, als Reiseleiter, der kannte sich sehr gut aus im Neuen Testament, super Mann, guter Reiseleiter. Und gegen das Ende der Reise, da waren wir in Jerusalem, so gerade außerhalb Jerusalem, in einer Kibbutz untergebracht. Tolle Räume, super Essen. Und da gab es auch einen Saal nebenan. Und an einem dieser Abende fand dort ein Hochzeitsmahl statt oder eine Hochzeitsfeier. Die haben aber gewusst, die Israelis, wie man Hochzeit feiert. Bis in die frühen Morgenstunden haben die da kräftig gefeiert. Und am nächsten Tag, dann hat der Reiseleiter so halb entschuldigend gesagt, ja, also wir müssen einfach mal verstehen, nach dem israelischen Vorstellung ist Hochzeit, ist der Inbegriff von wirklich einem super Fest. Und es ist total super gewesen. Hoffentlich konnten wir es vielleicht so stehen lassen, dass es vielleicht nicht so ganz ruhig in diesem Kibbutz diese Nacht war. Aber dann macht er noch eine Bemerkung und dann habe ich dieses Gleichnis nochmal, oder dieses Wunderbericht nochmal besser verstanden. Er sagte, und bei den Hochzeiten wird Wein getrunken. Und nicht wenig, sondern genug, dass es auch eine gute Feier gibt. Und dann machte so halb scherzhaft im Bus, machte er dann diese Bemerkung und sagte, Wein ist ein so wichtiges Element für israelische Vorstellungen von einer gelungenen Hochzeit. Man könnte unter Umständen, das ist natürlich nur ein Scherz, man könnte unter Umständen auf den Bräutigam verzichten, aber niemals auf den Wein. Okay, dann verstehe ich also, was da lief, dass Jesus und seine Jünger sind auf dieser großen Hochzeitsfeier und der Wein ist ihnen ausgegangen. Ja, hätten sie auf den Bräutigam verzichten können. Nun, also ihr kennt sicher diesen Bericht, da gab es 6 große Kübel und dann hat Jesus den Auftrag gegeben, die sollen mit Wasser gefüllt werden und davon sollte was ausgeschöpft werden. Und das wurde dann dem Speisemeister gebracht und da stellt man fest, zum einen, dass das Wasser zu Wein verwandelt wurde und nicht nur das, sondern dass es der beste Wein des Tages ist. Also wenn Gott etwas tut, dann tut er immer das Beste für uns, nicht nur mickrig den billigsten Wein, sondern den besten Wein. Aber jetzt der Kommentar von Johannes dazu, Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Nochmal zurück, was haben wir eben gelernt? Hebräer 2, Vers 6 sagt, und Jesus wurde gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und der Kommentar von Johannes sagt also, dieses Zeichen, wo Wasser zu Wein verwandelt wird, steht in Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. Das, was hier geschah, ist eine Auswirkung von dieser Herrlichkeit, die auf Jesus ruhte oder mit der er gekrönt war. Nun wäre noch eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Wozu hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt? Wozu hat er das getan? Naheliegend ist, damit die Party gelingt. Ist das nun wirklich der tiefsinnige Grund? Man könnte ja fragen, wie oft hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt? Nur einmal. Er hat auch mal Brot vermehrt. Wie oft hat er Brot vermehrt? 2-mal insgesamt. Einmal so viel 1000 wurden gespeist und einmal so viel 1000 gespeist. Und wie sind die Menschen damit umgegangen, als er Brot vermehrt hat? Könnt ihr euch daran erinnern? Wie sind die Menschen damit umgegangen? Die haben gesagt, Jesus, er vermehrt Brot. Wir machen ihn zum Brot. König, so nach der Vorstellung, dann ist das Schlaraffenland ja hier. Wenn wir Brot brauchen, gehen wir zu Jesus und er nimmt ganz wenig und vermehrt es. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Das steht in den Evangelien. Und er ging hin und verbarg sich. Jesus ist nicht gekommen als Brotkönig in dem Sinne von, er bringt uns das Schlaraffenland. Versteht ihr? Es ging um was ganz anderes. Jesus, hier steht diesen Anfang der Zeichen. Ein Zeichen zeigt auf irgendwas. Johannes favorisiert in seinem Evangelium den Begriff Zeichen. Ein Zeichen zeigt irgendwohin, während die anderen Evangelien vielleicht eher das Wort Wunder verwenden. Also ich denke, es ist sicher beides gleichberechtigt. Aber in diesem Zusammenhang hilft uns der Begriff, der Gedanke, diesen Anfang der Zeichen macht Jesus. Ein Zeichen zeigt irgendwohin. Jesus wollte etwas zeigen oder aufzeigen. Mit diesem Wunder wollte er ein Zeichen setzen. Und was ist das Zeichen, das er setzen wollte? Dass er ist der König der Könige. Also ich frage mich, wie es uns heutzutage ergangen werden. Jesus war ja von seiner äußeren Erscheinung nicht überwältigend, dass er wie ein weltlicher Herrscher mit großen äußeren Manifestationen und Geschichten daherkam, sondern war vielleicht äußerlich eher unscheinbar, aber geistlich. Er war gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre und er herrschte als Sohn Gottes in der geistlichen Welt. Und so kann man das vielleicht so einordnen. Hier gab es eine Notsituation, kein Wein mehr. Und was Jesus sagte dann, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber als seine Zeit dann gekommen war, wurde dieses Wasser zu Wein verwandelt und jedermann wusste, das kann kein Mensch. Damit wollte Jesus zum Ausdruck bringen, er herrscht über alles, unter anderem auch über die Naturgesetze. Wenn man das Leben Jesu, wie das geschildert wird in den Evangelien, anschaut, kann man vier Bereiche von Wundern beobachten bei Jesus. Krankenheilungen, Dämonen austreiben oder dämonisches Wirken zurückweisen, Zeichen in verschiedene Formen und dann als eine Sonderkategorie kann man sagen von Zeichen sind Totenauferweckung. Also zu dem Thema Zeichen, er hat ja Stillung des Sturmes und ist auf Wasser gelaufen und verschiedenes mehr. Alle diese Dinge kamen größtenteils nur einmal vor, zumindest so wie sie uns berichtet sind und sollen uns zeigen, dass in vier Bereichen hat Jesus seine gekrönte Herrschaft in dem Leben der Menschen zum Ausdruck gebracht. Und überall, wo Jesus hinkam und es gab eine Notsituation, da wandelte er die Notsituation in einen Segensbereich. Und diese vier Bereiche, wo er Wunder wirkte, Krankenheilung, dämonisches Wirken austreiben oder widerstehen, in welcher Weise auch immer, Zeichen in verschiedenster Weise, Naturzeichen, Naturwunder und dann in besonderer Weise Totenauferweckung. Und dass Jesus in diesen Bereichen zum Ausdruck brachte, er ist der König der Könige. Jesus ist mehr als ein Brotkönig, der unsere momentanen kleinen Problemchen löst. Natürlich, alle diese Dinge gipfeln dann am Kreuz. Letztendlich war die Krönung von seinem Auftrag, das wissen wir alle, war am Kreuz über alle Mächte der Finsternis zu siegen. Und alles hat darauf hingewirkt, bis die Krönung kam und am Kreuz von Golgatha hat er alle wieder göttlichen Mächte besiegt. Man kann also fragen, wozu tat Jesus dieses Zeichen? Eine gute Erklärung gibt uns die Bibel. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir alle, ihr genau wie ich, wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen, sag mal hier für euch aus Bremgarten, den Weg zu Jesus finden. Viele Ungläubige zum Glauben kommen. Das wünschen wir uns alle. Oder wenn man das noch einen Schritt weiter sich vorstellt, wir wünschen uns alle eine Erweckung, wo Menschen gepackt werden vom Evangelium, Begegnung mit der Liebe Jesu, mit der Kraft Jesu haben. Und immer wieder sieht man in Erweckungsberichten, was die Menschen aus der Welt oder die noch nicht Gläubigen in die Gemeinde hinlockt, sind Zeichen und Wunder. So könnte man sagen, es gibt zwei Schwerpunkte für Zeichen und Wunder. Das eine ist für dich und mich. Wir möchten in unserer Notsituation, du und deine, ich und meine, wollen wir das kraftvolle Einwirken Jesu erleben, dass er aus einer Notsituation einen Segen macht. Und ich habe die Bereiche genannt und Krankheit und vieles mehr, was uns quälen will oder womit der Feind uns quälen will. Und Jesus tritt ein in deinem, mein Leben und aus einer Notsituation wird ein Segen. Und wir glauben an ihn oder es stärkt unseren Glauben. Und der zweite Grund wäre, wir wünschen uns so sehr, dass das hier ein Raum wird, wo Menschen die Kraft Gottes, die wunderwirkende Kraft Gottes erleben und dass sich das rumspricht und die kommen hier in diese Räume hinein und sagen, dort, also im Bremgarten, möchtest du dem Herrn begegnen oder möchtest du geheilt werden? Komm mal hier in die Gartenstraße 1, da läuft es sehr gut. Das würden wir uns wünschen. Das heißt, wir strecken uns nicht aus nach Zeichen und Wundern. Das möchte ich einfach mal sagen, aber das ist eigentlich ja schon selbstverständlich, weil es irgendwie spektakulär ist. Sondern wir wollen es erleben, dass Jesus hier unter uns seine Herrschaft offenbart. Wozu hat er Brot vermehrt? Nicht um Brotkönig zu sein, sondern er hat Brot vermehrt, um seine Herrschaft über jegliche Notsituation zum Ausdruck zu bringen, dass wir an ihn glauben, sagen, jawohl, er ist wirklich der Herr und er ist der Herr in unserer Mitte. Das wünschen wir uns. So könnte man sagen, dass aus diesem Bericht von der Hochzeit zu Kana kann man eine ganze Menge lernen. Einmal, dass Jesu Herrschaft dadurch zum Ausdruck kam. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Er machte das, womit er gekrönt war, offenbar anhand von einer Notsituation. Und zum anderen, er weckt Glauben für Wunder bei seinen Jüngern und damit auch bei uns. Am Ende seines Lebens. Das ist wenige Stunden vor seiner Kreuzigung betet Jesus. Und in vielen Bibeln ist dieses Gebet in Johannes 17 überschrieben mit der Überschrift, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Ich habe davon nur zwei oder drei Verse hier wiedergegeben. Ein sehr intensives Gebet, besonders wenn man sich überlegt, das sind sozusagen die letzten Aussagen, die von Jesus die man vielleicht auch aus Lehraussagen betrachten könnte, obwohl es ja ein ganz intensives Gebet ist, wenige Stunden bevor er dann gekreuzigt wurde. Und davon lesen wir mal drei Verse. Jesus betet zum Vater im Himmel, während er noch auf Erden ist. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also ich wiederhole nochmal den Vers 20 und den Vers 22. Vers 21 lasse ich im Moment so stehen. Das führt uns in ein Nebenthema, das für jetzt nicht relevant ist. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Nun wäre die Frage, Jesus spricht also von zwei Gruppen von Menschen. Nicht für diese allein bitte ich, auch sondern für die, welche ihr Wort durch ihr Wort an mich glauben. Wer sind diese? Aber nicht für diese allein bitte ich. Das kann man aus dem Vers jetzt nicht entnehmen. Da muss man den gesamten Zusammenhang lesen. Das sind die Jünger. Wie viele Jünger sind es? In diesem Moment sind es nur noch 11. Denn der Judas ist schon weg, um Jesus zu verraten. Also die 11 Jünger sind da. Nicht nur allein für diese Jünger bete ich. Und die nachfolgenden Berichte zeigen, dass es für die Jünger eine sehr schwierige Zeit war, dass sie das wahrnehmen mussten, ihr Meister, der die Antworten hatte auf alle ihre Fragen und ihnen vorangegangen ist und alles immer so ihnen erklären konnte, der ist nicht mehr da, der ist gestorben, gekreuzigt und die gingen dann innerlich für eine gewisse Zeit durch eine echte Krise. So kann man sagen, ja, sie brauchten das Gebet für diese, bete ich, für diese 11 Jünger, die an einem Abschnitt standen, wo eine Epoche zu Ende ging, nämlich die Epoche mit Jesus. Das war für die echt schwierig. Aber nicht nur für die bittet er, sondern für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wen meint Jesus da? Ja, also ich finde das sehr bemerkenswert, dass da so genau formuliert wird, für wen betet Jesus? Er betet für die Jünger, die in eine Krise stecken oder auf eine Krise hinsteuern, und dann betet er für wen noch? Für alle anderen, die durch das Wort Gottes, kann man sagen, durch die Bibel, zum Glauben kommen. Das heißt, es schließt wen ein? Dich und mich. Darüber sollte man mal nachdenken, dass da so genau formuliert wird, für wen betet Jesus nun wirklich? Er betet für die Jünger, die eine schwierige Lage haben, und er betet für dich und mich auch. Und was betet er? Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also wenn wir an den ersten Punkt in unserer Predigt zurückdenken, was sagt uns der Hebräerbriefschreiber? Jesus wurde gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, was die Höchstform göttlicher Autorität in der Himmelswelt und damit auch auf Erden ist. Und am Ende seines Lebens betet Jesus für seine Jünger und für uns und für dich und für mich. Und Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Wer sind ihnen? Die 11 Jünger plus wir und plus wer noch? Ich und du, okay? Nicht so allgemein. Ich wünsche mir sehr, dass du in einem ruhigen Moment mal dieses Gebet noch ein bisschen auf dich einwirken lassen kannst, dass Jesus am Ende seines Lebens betet, dass die Herrlichkeit, die in einer gewissen Form die Intensivierung von göttlicher Autorität ist, dass die seinen Jüngern gegeben wird und uns gegeben wird. Ich lasse es für heute mal da stehen, greife nur einen Gedanken auf, den Paulus dann viele, viele Jahre später formuliert. Das ist kein neuer Gedanke, aber er möchte den ganz bewusst hier mit einfließen lassen. Paulus schreibt an die Kolosser 1, Vers 26, 27, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der... An dem Vers würde ich jetzt eine schöne, lange, stundenlange Predigt halten. Aber der Rahmen lässt es jetzt nicht zu, ist auch nicht das Ziel davon. In gewisser Weise ist das wahrscheinlich für viele von uns ja auch keine neue Nachricht, sondern ich denke, viele von uns sind sich dessen bewusst. Aber vielleicht nur dieses, dass der Christus, der mal auf Erden wandelt und heute verherrlicht in der Himmelswelt zu Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt vor dem Thron Gottes, von ihm sagt Paulus, Christus wohnt in uns. Und was macht er dort? Ganz viele Dinge. Unter anderem wirkt er die Herrlichkeit. Und wir haben von Anfang an verstanden, Herrlichkeit ist eine Form der Befähigung für Zeichen und für Wunder. Das heißt, der Jesus, der auf Erden die Zeichen und Wunder gewirkt hat, das ist Teil, was Paulus sagt und was er den Auftrag hat, was den Geschlechtern verbunden, verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden, also denen, die Gott kennen und ihm nachfolgen. Und der Reichtum dieses Geheimnisses ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Auf den Seminaren, die wir halten zum Thema Gottes Herrlichkeit, da lege ich großen Wert darauf, dass so ein Vers eine Realität wird, nicht nur ein Kopfwissen. Wie weiß ich, das ist so? Oder wie weiß ich, das kann so sein? Ja, man kann darüber nachdenken und man kann darüber diskutieren und man kann darüber beten und vieles mehr. Aber eine Art, die ich gefunden habe, die ganz prima geht, ist, wenn man für andere Leute anfängt zu beten. mit diesem Bewusstsein, Christus ist in mir und seine Herrlichkeit strahlt in mir und aus mir heraus. Und so lege ich da großen Wert drauf bei den Seminaren, dass da immer wieder Gelegenheiten sind, dass nicht die Leute zu mir kommen, dass ich für sie bete, sondern die untereinander, miteinander beten, dass sie herausfinden, Christus wirkt in mir, dir und in allen anderen auch, sondern dass wir selber erleben, wie Christus in uns wirkt. Also da möchte ich einen kleinen Erfahrungsbericht erzählen. Ziemlich am Anfang, als wir mit den Herrlichkeitsseminaren anfingen, dann habe ich die Leute so in kleine Grüppchen eingeteilt und da waren dann in einer kleinen Gruppe waren also drei Hausfrauen, ganz normale, wirklich solide, feine Frauen. Zwei Schweizerinnen und eine schwäbische Frau, eine Schwäbin. Also was Besseres gibt es eigentlich nicht auf Erden, habe ich gesehen. Also das ist das solideste, handfeste, zuverlässigste, was es gibt. Zwei Schweizer und ein Schwabe. Es kann auch zwei Schwabe und eine Schweizer sein. Das ist eine super Sache. Aber es sind ganz gewöhnliche Leute wie du. Und die haben gebetet. Und in der Mitte von diesen drei, für die gebetet haben, war eine Frau, die hieß Tessa oder heißt Tessa. Und die hat dann später gegen Ende des Seminars hat sie Rückmeldung gehalten oder gegeben. Dann haben wir da ein Lobpreisteam, da war auch Schlagzeug dabei und Tessa saß so im Saal, so ganz hinten in der letzten Reihe und sie war komplett taub auf einem Ohr. Und dann haben diese drei ganz normalen Hausfrauen für sie gebetet, zwei Schweizer und eine Schwäbin. Und es gab da keine große Explosion oder Manifestation oder irgendwas. Und Tessa hat sich wieder hinten hingesetzt, wo sie in der letzten Reihe war. Und das Lobpreisteam hat fröhlich weitergemacht. Und sie hat uns dann später erzählt, wie sie das erlebt hat. Also es gab eine Segnungszeit, wo die Teilnehmer füreinander miteinander gebetet haben. So wurde für Tessa gebetet. Und Tessa saß da hinten und hat sie uns später erzählt. Sie saß dann da, dann hört sich das Lobpreisteam, sagt sie, weißt du, manche Leute, muss die Musik immer so laut gedreht werden? Ich meine, das Schlagzeug, ihr habt es ja schön versteckt hier, aber ich meine, muss da überhaupt ein Schlagzeug sein und diese Bassgitarre und dann singen die so laut mit. Kann man das Ding nicht ein bisschen runterdrehen? Also muss Lobpreis immer laut sein? Fragt sie sich selber, während sie da hinten sitzt. Und sie war ziemlich irritiert von diesem unmöglich lauten Lobpreis. Also der Saal war nicht viel größer als dieser Raum hier. Also das ist. Und es hat eine ganze Weile gedauert, 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis sie langsam merkt, also wenn sie ihr heiles Ohr zumacht, da kann sie mit dem ehemals kaputten Ohr komplett hören. Also die Musik war den ganzen Abend schon so, nur vorher hat sie es nicht gehört, weil sie halb taub war. Und jetzt, seitdem sie Picobello hören kann, ist ihr alles viel zu laut. Also es war nicht das Problem von der lauten Musik, es war das Problem von den Gebeten der Schweizer und Schwaben. Das war das Problem. Das war kein Problem, es ist nur ein Scherz. Mich hat dieses Zeugnis sehr innerlich berührt und erquickt. Siehst du, Christus in mir und er wirkt etwas in Zusammenhang mit der Herrlichkeit. Nochmal, wofür ist Herrlichkeit gut? Jesus war gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Herrlichkeit, ein Aspekt. Herrlichkeit hat ganz viele Aspekte, aber ein davon ist, als Inbegriff von einer enormen geistlichen Autorität, die Jesus hatte und die wirkte in mir. Wie weiß ich dies da drin? Die einfachste Art, die ich dir vorschlagen kann, suche die nächstbeste Person, die es will oder nicht und leg ihr die Hände auf und bete für sie und guck mal, was passiert. Das ist nur ein Scherz. Also frag freundlich, darf ich für dich beten? Aber mit diesem inneren Vorstellung, dieser Christus, der gekrönt ist mit Herrlichkeit und Ehre, der wohnt jetzt in mir. Der wohnt schon ganz lange in mir. Aber dieses Bewusstsein, dass er ist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre und er kann durch mich durchwirken. Das ganze Thema, deswegen, ich möchte die beiden Verse jetzt nicht im Einzelnen aufarbeiten, möchte nur sagen, die Botschaft von diesen Themen, von diesen beiden Versen steht unter dem Vorzeichen, das sollte man entdecken. Wie entdeckt man das? Indem man ausversucht. Bete oft für Leute und guck mal, was passiert. Und was mich total erquickt, in der Regel passieren zwei Dinge. Das heißt, beim Beter und bei der bebeteten Person. Beide erleben was. Bei dem Beter merkst du, Christus in mir kommt eine ganz neue Dimension von Befähigung und die Person merkt das natürlich auch. Das heißt, wir entdecken das entweder indem wir für andere beten oder andere für uns beten. Beides klappt. Und ich wünsche mir sehr, dass es hier bei euch, es gibt die sicher schon die Möglichkeiten im Segnungsteam und darüber hinaus, dass ihr häufig für andere betet mit diesem Vorzeichen. Der Christus, der gekrönt ist mit Herrlichkeit und Ehre, der wohnt in mir und er wirkt heute genau so wie vorher. Amen? Amen. Wir wünschen uns, ihr für euer Umfeld, ich für mein Umfeld, Erweckung. Noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Und wenn sie die Zeichen und Wunder Gottes erleben, das ist genau wie bei den Jüngern, und seine Jünger sahen dieses Zeichen und sie glaubten an ihn. Wir möchten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich möchte auch für uns beten und mal schauen, vielleicht gibt der Herr noch ein paar Eindrücke, ich warte mal einfach drauf. Jesus, du bist der Sohn Gottes, du hast in Vollmacht hier auf Erden gewirkt. Danke, Herr, dass dein Wort wahr ist, dass deine Worte uns kraftvoll begleiten, aber auch dein Wirken, deine Wunder uns vor Augen stehen. Und ich bete, Herr, für jede einzelne Person. Danke, Herr, für den Weg, den wir mit dir bislang schreiten durften. Danke, Jesus, dass du durch den Glauben in unserem Herzen wohnst. Und ich bete, Jesus, dass du noch mehr bei jedem Einzelnen in uns kraftvoll wirkst in uns, durch uns. Herr, wir möchten dein Reich erleben in dieser Gemeinde in Bremgarten. Und danke, dass du uns gelehrt hast, dass wir beten sollen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Herr, wir möchten alle drei Dinge hier in dieser Gemeinde erleben. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und so bete ich, Herr, für uns alle, für mich selber schließe ich dabei ein. Heiliger Geist, gib dir uns noch mehr Offenbarung und Verständnis, wie du am Wirken bist. Und ich bete, Herr, dass diese Gemeinde Bremgarten, Gartenstraße 1, dass es ein Ort sein wird, wo Menschen das Reich Gottes erleben und die Kraft Gottes und die Herrlichkeit. Herr, führe du viele Menschen, die bislang in Verlorenheit waren, ferne vom himmlischen Vater und von Jesus. Führe sie in diese Gemeinde, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Heiliger Geist, wirke du hier kraftvoll, Zeichen, Wundern, Heilung, Wiederherstellung. Und dass es sich rumspricht in diese Gemeinde, da begegnet man dem lebendigen Gott. Vater, wir beten, das Zeichen, das du gesetzt hast, dass du noch viele andere Zeichen hier in unsere Gemeinde setzt. Und ich bete, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Einzelnen von uns hilfst, dass wir verstehen, Christus in mir, Christus in mir, Christus in mir, der wirkt durch die Herrlichkeit Großartiges für das Reich Gottes.